Gaststube.
Die heutige Gaststube ist einem Mann gewidmet, der wie kaum ein zweiter in den letzten Wochen zum Symbol für die verheerenden Folgen des Stalinismus in der DDR geworden ist, Walter Janka. Walter Jankas Erinnerungen, die auszugsweise vom bundesdeutschen Rowohlt Verlag veröffentlicht wurden und die Anfang nächsten Jahres auch im Aufbau Verlag erscheinen werden, tragen den Titel »Schwierigkeiten mit der Wahrheit«. In einer bewegenden Lesung, die auch in unserem Programm gesendet wurde, trug der Schauspieler Ulrich Mühe am 28. Oktober 1989 drei des auf circa 30 Kapitel konzipierten Erinnerungsbuches vor. Es waren jene drei Abschnitte, die das Umfeld und die Auswirkungen des stalinistischen Schauprozesses gegen Walter Janka im Juli 1957 beklemmend zum Ausdruck brachten. Seither schlägt diesem Mann und seiner Frau Charlotte eine Welle der Sympathie, des Respekts und des antistalinistischen Kampfeswillens entgegen. Auf dutzenden Lesungen im In- und Ausland hat das Ehepaar Janka bislang die Schwierigkeiten mit der Wahrheit vorgestellt. Täglich melden sich bei den Jankas, die seit 1952 ein Haus in Kleinmachnow bewohnen, Leidensgefährten, die, ohne so namhaft wie der einstige Spanienkämpfer und Leiter des Aufbauverlages zu sein, ähnliche stalinistische Repressalien, Verurteilungen und Anwürfe zu erdulden hatten. Wer ist Walter Janka? Auch die folgende Sendung kann dieses 75-jährige Leben, das in Chemnitz begann, natürlich nicht beantworten. Doch im Gespräch mit Walter Janka und seiner Frau Charlotte, aufgezeichnet in dieser Woche, wird dennoch die Haltung, der Widerstand und der Ausblick beider deutlich. Roland Schneider besuchte das Ehepaar.
Walter Janka, wir können gar nicht den Versuch unternehmen, dass wir das, was Ihr Buch erst wird leisten können, nämlich wirklich auf ein Leben zurückzublicken im Rahmen eines solchen Gespräches
hier
zu tun. Deswegen werden wir nicht sprechen können über die Zeit in Mexiko. Wir werden nicht reden über die Jahre nach dem Krieg in der DDR, Ihre Arbeit an der Seite von Paul Merker oder bei der DEFA. Wir möchten natürlich sprechen über jene Zeit, die auch in dem demnächst zu veröffentlichten Buch die Hauptrolle spielen wird, Schwierigkeiten mit der Wahrheit, jene bitteren Jahre der zweiten Hälfte der 50er, als Sie Leiter des Aufbauverlages Berlin gewesen sind. Ich habe die drei vorab veröffentlichten Kapitel, die bei Rowohlt erschienen sind, gelesen. Mir ist aufgefallen, dass bei all dem, was Sie dort geschildert haben, an entwürdigenden Zuständen, an körperlicher, aber vor allem auch seelischer Grausamkeit, die damals an der Tagesordnung gewesen ist, stets einen Ton gefunden oder sich dazu gezwungen haben, der sachlich ist, der an eine Chronistenpflicht erinnert. Gab es gar keinen Hass, gab es keine Verbitterung, jedenfalls ist sie kaum als solche zu erkennen.
Also ich würde sagen, es gab eine Verbitterung in diesen Jahren, die das alles überboten hatte, was ich zuvor jemals erlebt habe. In der Nazi-Zeit war es auch schlimm, aber da kann ich nur sagen, die Nazis haben mich völlig zu Recht verfolgt, denn ich habe sie ja nun wirklich mit allen Mitteln, soweit es mir möglich war, bekämpft. Und nach den Nazi-Gesetzen war ich schuldig und da gibt es überhaupt keinen Deutel daran. Und das Gegenteil davon hier nach der Rückkehr aus dem Exil war, dass ich, und das sage ich jetzt ohne jede Überheblichkeit, weil es nachweisbar ist, meine ganze Kraft für den Aufbau einer neuen Gesellschaft eingesetzt. Und wir sind ohne Minderwertigkeitskomplexe aus der westlichen Emigration zurückgekommen, sehr im Unterschied zu vielen, die aus der Sowjetunion zurückgekommen sind. Die Emigranten, die in der Sowjetunion die Zeit überlebt haben, haben nämlich alle Komplexe mitgebracht, weil sie die Zeit des stalinischen Terrors dort jahrelang schon entweder selbst beobachten oder erlitten haben. Es gibt ja nicht wenige Heimkehrer aus der Sowjetunion, die jahrelang verbannt waren, und es gibt eine ganze Menge ganz prominenter Exilanten, die unter Stalin ermordet wurden in der Sowjetunion. Und das darf man nicht übersehen, dass natürlich diese Erscheinungen des Exils in der SU nicht ganz spurlos an denen vorbeigegangen sind, die nach Kriegsende auch, so wie wir, mit dem besten Willen nach Deutschland zurückgekommen sind. Aber was das Verhalten das Selbstbewusstsein anbelangt, da gibt es schon ein paar Unterschiede. Ich werde das in meinen Erinnerungen an den Fall Merker deutlich machen. Und das sage ich gleich noch. Ich schreibe kein Geschichtsbuch über die DDR. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin kein Historiker und dafür brauchte ich einen Apparat und müsste also 30 Jahre jünger sein. Also um die Frage nach Rachegefühlen zu beantworten, muss ich sagen, Rache ist immer ein schlechter Ratgeber. Was ich aber empfunden habe, das sind zwei Dinge. Erstens einmal Enttäuschung darüber, dass ausgerechnet jene, die ganz genau wussten, wessen Geisteskind ich war, mit welchen Vorsätzen ich hier meine Aufgaben versucht habe zu erfüllen, mich exemplifiziert zum Beispiel an Johannes Erbecher, den ich ja als Poeten nach wie vor schätze, damit da kein Zweifel aufkommt, aber eben als Politiker eine ganz große Enttäuschung für mich war. Und dass diese Leute ganz genau wissen mussten, was die Wahrheit ist. Und sie haben sich eben leider Gottes unter dem, worunter die Kommunisten immer zu leiden hatten, von falsch verstandener Parteidisziplin missbrauchen lassen. Da gibt es gar keinen Zweifel daran. Das andere ist die tiefe Verachtung, nicht Rache, das ist etwas anderes, die tiefe Verachtung jener, die damit beauftragt wurden, durch Terror die in den 50er Jahren aufgekommene kritische Haltung unserer Intellektuellen zu unterdrücken. Das muss man auch vielleicht mal deutlich sagen. Es ist nicht so, dass erst jetzt unsere Theaterschaffenden, unsere Schriftsteller, unsere Intellektuellen, die technische Intelligenz und selbstverständlich auch viele andere Facharbeiter und so weiter, die Dinge unter Kritik gestellt haben. Die wurden nach dem 20. Parteitag und aufgrund der Ereignisse in Ungarn ganz genauso mehr oder weniger, bei allen Unterschieden, die es da natürlich auch gibt, auch unter Kritik gestellt. Und da ging es in den 50er Jahren nach dem 20. Parteitag einfach um die Probleme des Personenkultes, den wir nicht so verstanden haben, dass er nur für die Sowjetunion gültig und wirksam wurde, sondern auch genauso bei uns. Und dass Ulbricht im Verhältnis entsprechend Modell für den Personenkult in der DDR stand, mit allem drum und dran. Und sagen wir mal, der Hauptverantwortliche für stalinistische Politik in der DDR war. So wie es in Ungarn Rákosi war oder in der Tschechoslowakei Gottwald, wenn ich mich recht erinnere. Also jedenfalls, wir haben damals auch sehr temperamentvoll diskutiert und nicht nur im Aufbauverlag. Ne? Der Aufbauverlag ist nur ins Gerede gekommen, weil das als, sagen wir mal, als erster Modellfall öffentlich gemacht wurde, aber es hat Prozesse gegeben in Rostock, in Halle, in Dresden, in Erfurt und überall, um ein paar Intellektuelle zur Abschreckung zu benutzen, damit diese Kritik und das kritische Verhalten unserer Intellektuellen unterdrückt wird. Und das ist auch gelungen. Und warum ist es denn gelungen, im Unterschied zu heute, wo es nicht gelungen ist? Die kritischen Intellektuellen, zu denen wir alle zählten, hatten leider damals kein wirkliches Verhältnis zu den Volksmassen. Wir waren von den Volksmassen irgendwie losgelöst. Wir schwebten so gewissermaßen über den Volksmassen. Und die Volksmassen waren durch die Ereignisse am 17. Juni 1953, wo es ja in der DDR nicht eine Konterrevolution, sondern eine Rebellion, einen Aufstand gegeben hat, inszeniert von Arbeitern, nicht nur von Rautis und Feinden, die aus West-Berlin eingeschlossen sind, auch ein paar rübergekommen. Das ist ja ganz normal, dass wenn solche Krisen, also ich glaube, das ist heute auch wieder so, dass da immer sich Leute einmischen, die wir eigentlich gar nicht dafür nötig haben oder die wir auch gar nicht wünschen. Aber das sind Begleiterscheinungen. Wichtig war, dass durch diese Niederschlagung der Rebellion von 1953 ja ganz handfeste Ursachen hatte, die Arbeiter und das Volk demoralisiert war. Und das war zu kurz. Innerhalb von 3 Jahren haben die nicht ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Und die Intellektuellen haben es auch nicht vermocht. Durch welche Umstände, das kann ich jetzt gar nicht erklären, weil das auch niemand so ganz genau weiß, mit diesen Volksmassen sich so zu verbinden, dass man eine Bewegung durchsetzen kann. Und das ist der qualitative Unterschied zu heute. Ich muss da gleich als Beispiel erwähnen, das hat es im 56 nicht gegeben, was es jetzt in Leipzig gab, was ich am Fernsehen schon beobachten konnte, dass einer der wichtigsten Leute, die es dort gibt, Kurt Masur, Arm in Arm mit Arbeitern auf die Straße geht und demonstriert. Wenn wir sowas 1956 erlebt hätten, da bin ich fast sicher, dass wir damals schon hätten korrigieren können, was notwendig war zu korrigieren und nicht zu warten, bis wir in eine solche Krise hineinrutschen, wo niemand ganz genau weiß, wie wir aus dieser Krise in absehbarer Zeit herauskommen. Damals war eben das unser Fehler oder der Mangel, dass wir nicht vermochten, die Volksmassen in diese Bewegung, in diese kritische Auseinandersetzung über den 20. Parteitag, über die Ereignisse in Ungarn und nicht nur Ungarn, auch Polen und dann später die Tschechoslowakei einzubeziehen. Das ist jetzt gelungen, durch welche Umstände immer, darüber müssen auch die Historiker sich noch ein bisschen deutlicher artikulieren. Und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Voraussetzungen war, um also die Periode des kalten Stalinismus zu beenden und möglichst für alle Zeiten ein Neuaufleben zu verhindern.
Walter Janker, mir ist weiter aufgefallen bei Ihrem Buch, dass Sie sehr stark natürlich, da die Wahrheit, das ist nicht aus einem Satz, der seit Lenin die Gültigkeit hat, die Wahrheit immer konkret ist, auch mit Namen natürlich arbeiten. Ich denke auch, dass eine Reihe von Schriftstellern, die in diesem Land einen guten, einen sehr guten, einen schon berühmten Ruf haben und hatten, und ich denke auch behalten werden, Willy Bredel, Marchwitzer, Anna Segers, durch ihr Buch zumindest relativiert werden. Ich denke, Sie müssen mit solchen Prozessen rechnen. Wie werden Sie mit diesem Widerspruch, den Sie bezeichnet haben, auch vor allem am Beispiel vom Becher Mensch und Politiker zu sein, Poet und Wahrheitssucher, ist es ein Syndrom vieler kommunistischer Politiker und Autoren gewesen, mit diesem Widerspruch leben zu müssen?
Ja, ich glaube, dass es kaum eine Ausnahme gibt, es sei denn, man spricht über Leute, die sich dann in dieser Zeit, wo die Prozesse begonnen hatten in Moskau, später dann durch den deutsch-sowjetischen Pakt, von der Partei getrennt hatten. Und da gibt es ja ganz berühmte Namen. Orwell, Köstler und so weiter. Wir haben damals, unsere Intellektuellen haben damals sich eben nicht getrennt, aus dem einfachen Grund, was ich schon versucht habe anzudeuten, weil wir sonst keine Alternative gefunden hätten. Es sei denn, zurückzufallen in die bürgerliche, antisowjetische, antikommunistische Bewegung. Und das war eben für uns, schloss sich das aus, und ich finde das nach wie vor richtig. Aber diese Schwierigkeit, dass unsere, es bezieht sich ja nicht nur auf die Kunstschaffenden, Kulturschaffenden, sondern auch alle politischen Leute, die standen immer in diesem Widerspruch zwischen Wahrheit und Realpolitik, wie man das so vereinfacht sagen kann oder muss. Und bei Schriftstellern ist das eben ein bisschen anders als bei Leuten, die nur sich verbal artikulieren. Was Politiker heute sagen, das ist ihnen 3 Monaten längst vergessen. Was aber Schriftsteller zu Papier bringt, das ist eben 30 Jahre später noch nachlesbar. Und da gibt es eben ganz traurige Vorgänge. Und ich meine schon, das ist also unausgesprochen auch die Absicht meines Büchleins da, ich wende mich mehr oder weniger an alle Kulturschaffenden, einmal darüber nachzudenken, wie man seiner Verantwortung als Intellektueller, als Kulturschaffender oder als Politiker in bestimmten Situationen gerecht werden muss. Und dass man aufgrund der Erfahrungen, die ich jetzt subjektiv zu berichten habe, aber die auch noch viele andere genauso berichten können, wenn sie es wollen, und es gibt ja auch andere Berichte, die zum Teil außerhalb der DDR veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel Erich Löst und viele andere, dass man das nicht, sagen wir mal, einfach ignorieren darf. Und das Traurigste, was ich also, ich habe es ja hier angedeutet, eben in dieser ganzen Zeit erlebt hat, war ja nicht das, was die Beauftragten der Staatssicherheit mit mir persönlich im Umgang da zu verantworten haben, sondern die Enttäuschung darüber, dass Leute, die es wissen mussten, wie die Frau Segers oder der Becher, aber jetzt geht es auch um die anderen, wie die Bredel, Corella, Bodo Huse und wie sie alle heißen, Klaus Gysi, mein Nachfolger im Aufbauverlag, dass die alle erpresst wurden oder sich willig dazu hergegeben haben, sich nicht nur von uns zu distanzieren, sondern auch uns noch mit zu beschuldigen. Einfach, weil sie dazu genötigt wurden durch die Parteiinstanzen oder durch die, um es mal in einem Wort zu sagen, durch die Hagers dieser Zeit. Und der Hager ist ja einer der Hauptverantwortlichen für all diese Dinge. Denn er war ja damals schon in diesem Apparat tätig, bis er dann schließlich allein unter seine Kommandogewalt gebracht hat. Das ist eine der schlimmsten Enttäuschungen, dass auch Willy Bredel und Use, also die nur ganz genau meine Geschichte kennen, mit denen ich ja auch befreundet war früher, dass sich alle dafür missbrauchen ließen, weil es Ulbricht und seine Mannesmann, wie man so sehen sah, von ihnen verlangt haben. Die haben sich plötzlich alle überrascht gezeigt und haben alle gedacht, dass wir wirklich Kontrarevolution machen wollten. Und da sind sie alle, ich behaupte alle, unehrlich geworden. Sie mussten wissen und sie haben es gewusst, dass der Janka ganz bestimmt kein Kontrarevolutionär sein kann. Wir haben es trotzdem so, lässt sich ja nachlesen im Sonntag im Neuen Deutschland der Berliner Zeitung. Und hier gibt es jetzt ein neuestes Beispiel, vielleicht kann ich das mal erwähnen, wie sich Intellektuelle eben auf eine sehr traurige Weise verhalten. Der Dr. Katscher, der damals entweder stellvertretender Chefredakteur oder zumindest einer der wichtigsten Redakteure im Neuen Deutschland war. Und das ist nachlesbar. Ich habe hier nur zwei von seinen Berichten, die er im Neuen Deutschland über die Verschwörung der Harisch-Gruppe, Harisch-Janka-Gruppe, das geht dann hier aus diesem Text hervor, oder die Verbrechen der Harisch-Gruppe im Neuen Deutschland veröffentlichte. Und zwar im März 1957, als der Prozess gegen Harisch stattfand. Und meiner wurde ja losgelöst.
Ein Vierteljahr später.
Drei, vier Monate später, weil das nicht zusammenging. Der Harisch hat gestanden. Und da gibt es wieder Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehe, aber in meinem Buch gehe ich darauf ein. Und die werden auseinandergenommen. Und ich konnte nicht geständig sein. Ich war nicht geständig, weil ich es nicht konnte. Aber der Kertscher macht uns also alle geständig hier. Und nun ist mir wahrscheinlich etwas in meinem Buch unterlaufen und das werde ich in der Aufbauausgabe korrigieren. Ich schildere ja, wie im Gerichtssaal diese Leute alle saßen, von der Anna Segers bis zu den Berichterstattern. Und da nenne ich drei Namen unter den Berichterstattern, nämlich Schnitzler, Kügelten und Kertscher. Und ich habe offenbar Kertscher mit einem anderen Berichterstatter des Neuen Deutschlands verwechselt, weil ich ihn ja nicht so genau kannte. Da ich aber, als ich meine Sache niedergeschrieben habe, diese Berichte hier zur Hand hatte, die gezeichnet sind von Dr. Günter Kertscher, Zustände in Deutschland nachlesbar sind, glaubte ich, dass er in diesem Prozess, als ich verurteilt wurde, im Juli auch da in der ersten Reihe sitzt. Und dass die Berichte, die dann im Neuen Deutschland ohne Namensnennung erschienen sind, anonym, von Kertscher stammen müssen. Aber nun schreibt er einen langen Brief und er verlangt die Berichtigung, und ich werde das auch machen, dass er in dieser Zeit, wo mein Prozess stattfand, Urlaub in Rumänien machte. Und dass offenbar sein Stellvertreter diese Berichte über unseren Prozess gebracht hat. Und er tut aber so, als wäre er ein völlig Unbeteiligter. Und nun werde ich dafür sorgen, dass der Herr Kertscher zwar namentlich aus diesem Buch ersetzt wird durch einen anonymen Berichterstatter des Neuen Deutschland, denn ich habe die Berichte nachgesehen. Die haben keine Namensnennung wie diese. Aber der Herr Kertscher verschweigt jetzt und möchte darüber hinwegtäuschen, dass er die allerschlimmsten hier, so groß sind seine Berichte, es sind nur zwei, im Neuen Deutschland.
Also wirklich mehr als eine halbe Seite.
Und ich empfehle allen Leuten, ich habe jetzt meine Brille nicht hier, Leute, kannst du die mal holen. Allen Leuten empfehle ich mal, die Berichte von Herrn Kertscher nachzulesen, die im Neuen Deutschland am 9., 10. und 11. März 1957 über die verbrecherische Konterrevolution im Aufbaulach veröffentlicht wurden. Und da bleibt es dabei, und da lasse ich es auf einen neuen Prozess ankommen. Der Herr Kertscher, ehemals Ritterkreuzträger in der Hitlerarmee, was ich ihm nicht übel nehme, denn da gibt es noch andere Ritterkreuzträger, die dann also um 100 Grad kehrt machten und in die andere Richtung genauso enthusiastisch gerannt sind. Nicht? Wer weiß, wo sie hingerannt wären, wenn der Hitler den Krieg gewonnen hätte. Da wären sie auch Chefredakteure geworden. Aber gut, das will ich niemand vorwerfen, weil ich weiß, 90% haben Heil Hitler gebrüllt. Das ist vergessen. Aber, dass diese Leute ausgerechnet uns dann so verleumden, und der Kertscher behauptet Dinge, die noch über das hinausgehen, was der Melsheimer behauptet hat. Und das will er wegschweigen. Und das werde ich nicht zulassen. Ich werde dafür sorgen, dass Herr Kertscher an das erinnert wird, weil hier beklagt er sich darüber, dass ich also nicht korrekt berichtet habe. Ich gebe zu, dass ich vielleicht eben diesen anonymen Berichterstatter mit Kertscher verwechselt habe. Denn immerhin, das ist ja ein Riesensaal gewesen, so genau, außerdem war ich ja wohl beschäftigt mit der Anklage. Wenn aber Kertscher nicht in Urlaub gewesen wäre, das muss eindeutig gesagt werden, wenn er nicht zufällig in Urlaub gewesen wäre, dann wäre er als Berichterstatter neben Schnitzler, Kügelgen, auch Ritterkreuzträger nebenbei bemerkt, auf dieser ersten Bank gesessen, wo die Berichter standen, setzen. Und er hätte genau das gemacht, was er nämlich 3 Monate vorher gemacht hätte. Er hätte nochmal solche verleumderischen Artikel geschrieben. Und das muss man dem Herrn Kertscher in Erinnerung bringen, wenn er sich jetzt so hinausschwindeln möchte aus seiner Schreibtischtäter-Mitschaft. Nämlich eine Schreibtischtäterschaft als Stalinist auf dem Gebiet des Journalismus.
Ein zweiter, der im Saal gesessen hat, hat sich inzwischen gemeldet, öffentlich, Bernd von Kügelken, hat dem Sonntag so etwas wie eine Entschuldigung.
Ja, die akzeptiere ich, und das finde ich sehr anständig. Sehr anständig von ihm.
Das war meine Frage.
Das ist der Unterschied zu dem Dr. Kertscher. Da ziehe ich den Hut vor solchen Leuten, die das begreifen. Und der Kügelchen, das ist gar keine Frage. Den halte ich für, das ist korrekt, anständig. Und solchen Leuten gebe ich auch wieder die Hand, wenn es sein muss.
Nach dem 6. Dezember, diesem verhängnisvollen Tag, wo Sie verhaftet worden sind, 1956, im Juli 57 der Prozess, die Verurteilung zu 5 Jahren Haft, von der Sie 3,5 Jahre zum Teil in Einzelhaft verbüßen mussten.
4 Jahre.
4 Jahre. Dann bitte ich um Entschuldigung, dann war ich nicht korrekt jetzt. Das war eine Zeit, Walter Janka, die Sie auch in diesem Buch schildern, auszugsweise natürlich nur. Sie schildern die unmenschlichen Verhöre, Sie schildern die Stasi-Methoden, die in der Form mit faschistischen Methoden in Verbindung gebracht werden müssen. Nach meinem Eindruck als einem, der nicht dabei gewesen ist, der bloß Schilderungen aus Nazihaft kennt. Sie arbeiten in diesem Zusammenhang einmal nicht mit einem Namen, Sie nennen ihn den Bekannten. Ich denke, damit ist gemeint Erich Mielke. Sie müssen mir widersprechen.
Der Bekannte ist Erich Mielke und in meinen Erinnerungen nächstes Jahr werde ich ihn nennen.
Warum haben Sie ihn nicht genannt zunächst?
Warum ich ihn nicht genannt habe? Jetzt will ich mal ganz schnell kurz erklären, warum überhaupt dieses Buch erschienen ist. Ursprünglich haben wir, meine Frau und ich, als wir das aufgeschrieben haben, das ist ja nun schon eine ganze Zeit zurück, überhaupt nicht die Absicht gehabt, unsere Erinnerung zu unseren Lebzeiten öffentlich zu machen. Weil wir wollten keinen Beitrag leisten, um die erkennbare Entwicklung, die in eine solche Krise hineinführt, durch solche Veröffentlichungen zu unterstützen. Wir wollten uns heraushalten, weil ich der Meinung bin, also diese Rentnermafia, die uns bis zum Schluss regiert hat, die kann man nicht durch neue Rentner ersetzen, sondern die muss man loswerden durch junge Kräfte. Und da haben wir gesagt, wir stellen das zurück und mögen unsere Kinder mal entscheiden, wenn wir nicht mehr da sind, ob sie es an ein Archiv geben, damit die Nachfolgeleute sich informieren können oder wenn sie wollen, es öffentlich machen. Also so war es von vornherein gedacht. Nun passierte aber etwas, was wir nicht wissen konnten. Wir waren dieses Jahr auf einer Auslandsreise, um es genau zu sagen, wir waren in Spanien, weil uns da Freunde eingeladen hatten und haben dort Urlaub gemacht. Und das war genau die Zeit, wo es in China zu diesem Gemetzel auf dem Platz des Himmlischen Friedens kam. Wir hatten dort natürlich die gesamte Weltpresse zur Verfügung und uns standen alle möglichen Medien offen und wir konnten vom ersten Tag an bis zuletzt alles genau beobachten, was sich dort wirklich abgespielt hat. Nicht so halb verlogen oder ganz verlogen, wie das dann bei uns in der Presse dargestellt wurde. Und das hat uns so empört, dass man dort diese Studentenbewegung abqualifizierte, als asozial, als Verbrecher, als Konterrevolutionäre, sondern dass man die besten jungen Leute, denn die Studenten sind ja wohl nicht unbedingt die Asozialen einer Gesellschaft, das ist in der ganzen Welt doch normalerweise diese Nachwuchskategorie, auf die man die Hoffnung zu setzen hat, unter anderem. Nicht nur Studenten, auch die Arbeiter selbstverständlich. Aber diese Studenten, die ja mit friedlichen Absichten auf diesen Platz des Himmlischen Friedens gegangen sind, um mal dort sich zu artikulieren gegen Korruption, gegen Machtmissbrauch, für die Demokratisierung der Verhältnisse, die hat man dort mit der rücksichtslosesten, blutigsten Gewalt einfach weggewalzt und weggeschossen. Und Ströme von Blut sind auf den Platz des Himmlischen Friedens geflossen. Und davon ist bei uns keine die Rede, sondern ausgerechnet die DDR als erstes Land in der Welt bejubelt die Niederschlagung der Konterrevolution in Peking. Das hat uns so empört, dass wir gesagt haben, nur ist die Grenze überschritten, wo wir noch schweigen können. Wir müssen jetzt, weil das war ja eine Warnung, die Verhaltensweise unserer Parteiführung, eine Warnung an uns hier. Also seht euch das an, wie wir verfahren können, wenn ihr pampig werdet oder wenn ihr da allzu sehr aufmuckt und vielleicht auch mit dem Gedanken einer in Anführungsstrichen Konterrevolution spielt. Also, und da haben wir gesagt, so, nun müssen wir Schluss machen, jetzt werden wir den ersten Schritt tun und die drei Kapitel veröffentlichen. Und ich hätte wirklich das lieber bei uns veröffentlicht als im Rowohlt Verlag. Aber ich bin ja selbst lange genug Verleger gewesen und kenne das System. Und ich hätte keinen Verleger gefunden, der das herausgeben kann, weil ich ein Brotlos gemacht hätte zu dieser Zeit. Denn das war ja ungefähr vor 6 Monaten, wo kein Mensch in der DDR wissen konnte, auch außerhalb nicht, wie bei uns nun plötzlich diese Abwärtsbewegung einsetzt. Außerdem, selbst wenn ein Verleger, ich habe ja sehr gute Freunde unter den Verlegerkollegen, bereit gewesen wäre, das zu versuchen, er hätte ja niemals die Druckgenehmigung bekommen, denn es gab ja ein Amt. Und er hätte niemals eine Druckgenehmigung bekommen. Also habe ich mich entschlossen, es dort zu machen, wo ich es machen konnte. Und der Robert Verlag, mit dem ich ja schon früher, als ich noch Sektkollege war, immer eine sehr enge und freundschaftliche Beziehung hatte, der hat es gebracht. Und ich habe mich da von guten Freunden beraten lassen. Und ich konnte nicht ahnen, habe auch gar nicht damit gerechnet, dass das nur plötzlich bis zum Erscheinen des Buches, und das hat ja auch 3 Monate gedauert.
Ist im Oktober erschienen,
ja. Bis das nur plötzlich Anfang Oktober erschien und dann bei uns eine solche Bewegung einsetzte und da wieder so, wie ich vorhin geschildert habe, zwischen Intellektuellen und Volksmassen ein Konsens stattfindet. Nur ist dieses Buch in diese Situation hineingerutscht. Mir wurden nämlich damals, als wir das diskutierten, ob wir es jetzt machen sollen, ich sag, von guten Freunden auch die Frage gestellt, sag mal, hast du denn wirklich Lust, nochmal nach Bautzen zu gehen, wenn das öffentlich wird? Denn das wäre durchaus möglich gewesen, wenn bei uns nicht das eingesetzt hätte.
Das hätten Sie für möglich gehalten, ja.
Und da haben wir gesagt, wir lassen es jetzt drauf ankommen. Ich glaube nicht, dass es wagen werden, nochmal genauso mit uns Schlitten zu fahren wie damals, als ich noch ein relativ junger Mann war. Ich war damals 42 Jahre alt, als sie mich in die Mache genommen haben.
Frau Janka, ich möchte Sie an dieser Stelle fragen, als Ihr Mann ins Gefängnis geschickt worden ist, gesteckt worden ist, widerrechtlich. Ihre Kinder waren damals, wenn ich das richtig rechne,
6 und 8 Jahre.
Was haben Sie Ihren Kindern erzählt?
Ich habe meinen Kindern, die leider Zeuge der Haussuchung sein mussten, die von am 6. Dezember von 5 bis 11 Uhr im gesamten Haus stattfand, vom ersten Tag an gesagt, euer Vater ist unschuldig. Und dabei bin ich geblieben. Und ich habe auch den Leuten, da war der Staatsanwalt Jahnke dabei, als Zeuge sozusagen, und ich war der zweite Zeuge, gesagt, ich bin stolz, die Frau von Walter Janka zu sein. Und dabei ist es geblieben. Ich habe in der Folge natürlich große Schwierigkeiten gehabt. Ich durfte von Stund an nicht mehr dolmetschen. Ich war überhaupt weg vom Fenster beruflich und wenn mir Freunde nicht geholfen hätten, ich habe erst mit Wirtschaftsübersetzungen angefangen und dann später hat der künstlerische Leiter vom Synchronstudio mich mal angerufen und gesagt, du brauchst doch sicher Arbeit. Und dann habe ich im Wesentlichen für das Synchronstudio die Textlisten der ausländischen Filme übersetzt. Und das war eine Arbeit, die ich zu Hause natürlich machen konnte. Ich habe mich dann umstellen müssen und vorwiegend nachts gearbeitet, damit ich am Tag Zeit hatte, mich um meine Kinder zu kümmern. Und unsere Kinder sind natürlich auf der Straße und in der Schule beschimpft worden. Dein Vater wollte die Regierung stürzen und ähnliches. Unser Sohn hat sich dann mit Mitschülern geprügelt deswegen. Er flog dann von der Schule, wurde vor den pädagogischen Rat gestellt, völlig ungesetzlich. Vater war im Zuchthaus, Mutter im Krankenhaus. Jedenfalls musste er die Schule wechseln und wir hatten das große Glück, an eine Lehrerin zu kommen, die auch Genossin war, die mir immer beistand, denn der Schulleiter kam wenige Wochen danach an die gleiche Schule, der ihn hier rausgeworfen hatte. Und der hat ständig die Lehrerin unter Druck gesetzt und hat gesagt, wenn du Schwierigkeiten mit dem Janka hast, dann fliegt er. Aber sie hat zu mir gehalten und hat alles getan, um den Nachholbedarf auszugleichen, denn unser Sohn musste zwischendurch fast ein halbes Jahr in ein Kinderheim nach Geltow. Das war für ihn eine ganz entsetzliche Zeit, weil dort vorwiegend Kinder aus zerrütteten Familien, asoziale, Kriminelle, und er kam in ein Milieu, dem er eigentlich nicht gewachsen war, und das war für ihn außerordentlich schwierig. Zum Glück hat er das verdrängt und heute weiß er eigentlich nicht mehr viel davon. Es ist auch der Lehrerin zu verdanken, dass er dann auf die erweiterte Oberschule gehen konnte, sein Abitur machte und aus einem Wettbewerb in Weimar auch Architektur studieren konnte, weil er angenommen wurde.
Ich möchte an dieser Stelle fragen, als was arbeiten Ihre Kinder heute?
Unser Sohn leitet einen großen Baubetrieb, ist Genosse seit seiner Zeit als Soldat. in Berlin-Mitte Baureparaturen und ich glaube, sehr erfolgreich. Unsere Tochter arbeitet im Landbauprojekt in Potsdam. Sie hat wissenschaftlicher Bibliothekar studiert, arbeitet aber jetzt auf einem Informationsgebiet.
Dem kann man hinzufügen, dass wir zum Beispiel keine Angst haben, dass unsere Kinder einen Ausreiseantrag gestellt hätten oder jemals die DDR verlassen würden. Jetzt erst recht nicht. Jetzt, ich meine, die Gefahr bestand nie, sondern die sind hier fest verankert. Und wenn jemand einen Grund gehabt hätte zu gehen, dann wären sie es eigentlich gewesen. Aber das hängt eben mit der Situation in unserer Familie zusammen. Die ist trotz allem immer intakt geblieben. Und das war für mich natürlich ganz wichtig. Also sie hat mir auch immer wieder Mut gemacht, das Wissen um die Familie. Kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil viele Familien durch solche Vorgänge sofort auseinanderbrechen. Die Kinder kommen in eine verzweifelte Situation, die Partner, die Ehepartner trennen sich und verraten sich gegenseitig und ahnen gar nicht, was sie sich gegenseitig dann an zusätzlichen Schwierigkeiten und Schmerzen zufügen. Das ist bei uns nicht der Fall gewesen.
Sie haben auch, Walter Janka, als Sie im Gefängnis gesessen haben, als Sie der Häftling 358 in Bautzen gewesen sind, Sie haben nie gezweifelt an zum Beispiel am Bestand Ihrer Partnerschaft, am Bestand Ihrer Solidarität, die Sie in der Familie hatten? Oder gab es solche Momente?
Nein, die hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben, sondern das eher, wenn man überhaupt jemals daran gezweifelt hätte, von diesem Moment an schalteten sich alle Zweifel aus. Das Gegenteil ist eingesetzt. Das ist meiner Frau zu verdanken und auch der Haltung unserer Kinder. Und ich selbst bin natürlich dadurch gefestigt worden. Aber das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, das kann ich gleich hinzufügen, an meiner Gesinnung habe ich trotz dieser Mistkerle, die mich da so miserabel behandelt haben, nie gezweifelt, sondern ich war ganz sicher. Und es war mein Vorsatz, wenn ich die Zeit überlebe, dann werde ich hoffentlich noch erleben, dass man mit solchen Methoden irgendwann fertig wird und dass man sie überwindet. Und ich glaube, auch in diesem Punkt hat uns doch wohl die Geschichte inzwischen recht gegeben. Wir werden sie jetzt langsam los. Wir sind sie noch nicht alle los, aber wir sind auf dem besten Weg dazu.
Sie schreiben beispielsweise in Ihrem Buch über die Zeit als, ich verstehe es als Reflexion über die Jahre im Gefängnis nach 1957, nie zuvor, auch in der Nazizeit nicht, war er so verbittert, wie in dieser elenden Zelle, in der er täglich 24 Stunden über seine Vergangenheit und Zukunft nachdenken musste. Er wollte und konnte nicht begreifen, warum sie ihn so behandelten. Er hätte es auch dann nicht begriffen, wenn er schuldig gewesen wäre. 1000 Fragen drängten sich ihm auf. Das ganze Gebäude seiner so festgefügten Gedankenwelt brach in sich zusammen. Er stand vor einem wüsten Trümmerhaufen, wie nach einem verlorenen Krieg. Aufgeben oder neu beginnen, das war die Frage und sie blieb es bis zum letzten Tag. Walter Janka, ich finde für mich und sicherlich nicht nur für mich, ist dieses Gefühl, was Sie hier an Ihrer Person beschrieben haben, ein Gefühl, was, glaube ich, in diesen Wochen viele Menschen in diesem Land überhaupt empfinden. Viele, nicht nur Menschen Ihrer Generation, stehen auch vor einem Scherbenhaufen. Sie stehen vor einem Trümmerhaufen, sie stehen vor der Enttarnung von Idealen und Idolen, die sich als zum Teil Verbrecher, aber wenigstens doch als Politscharlatane erwiesen haben. Wie kann man mit solch einer Situation fertig werden? Kann man damit fertig werden?
Ich glaube, das wird sehr unterschiedlich sein. Wir hoffen und wir sind überzeugt, dass wir damit fertig geworden sind und auch für den Rest unserer Tage damit fertig werden, weil wir unsere Grundgesinnung nicht aufgeben. Wir glauben immer noch, und das ist ganz ehrlich, wenn ich das sage, dass die marxistische Grundtheorie von Marx bis Luxemburg und was ich da alles jetzt noch hinzufügen könnte, nach wie vor ihre Gültigkeit haben und als die einzige Alternative, wenigstens bislang, zur kapitalistischen Ausbeutergesellschaft sind. Die kapitalistische Gesellschaft, auch wenn sie jetzt noch einmal einen Aufschwung erreicht hat, und eben mit vollen Schaufenstern und mit einer Überproduktion glänzt, darf nicht darüber hinwegtäuschen oder vergessen machen, dass es eine Ausbeutergesellschaft ist. Das alles sollten wir nicht vergessen, wenn wir jetzt über unsere Schwierigkeiten streiten. Damit rechtfertige ich überhaupt nicht die Dummheiten oder die Sauereien oder die Verbrechen, die bei uns gemacht wurden. Nur man muss da auch immer ein bisschen die Relation zu anderen Vorgängen in der Welt sehen. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich muss es in aller Kürze nochmal wiederholen. Die ökonomische Zurückgebliebenheit der DDR hat viele Ursachen. Aber wo ist die Hauptwurzel zu suchen? Wo hat es denn begonnen? Die ersten 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat die DDR allein für die Reparation der Kriegsschäden in der Sowjetunion arbeiten müssen. Ich sage immer, von 10 Tonnen Zement sind 9 Tonnen Zement an die Sowjetunion. Für uns blieb nicht mal so viel übrig, um die schlimmsten Schäden zu reparieren. Wir haben unsere Fabriken noch demontiert, um also die Maschinen zum Teil zu liefern, dann sind sie irgendwo im Schnee oder Schrott überhaupt nie wieder aufgebaut worden. Aber in den gleichen 15 Jahren, wo wir nur für Reparation gearbeitet haben, hat die Bundesrepublik Milliarden Kredite bekommen von Amerika und konnte die modernste Industrie aufbauen. Und da wundert man sich, dass die von vornherein ökonomisch uns weit überlegen waren. Das sind ja die Wurzeln. Und dann kommen natürlich alle anderen Dinge hinzu, die wir mit dem schönen Sammelbegriff Stalinismus nicht nur ideologisch, ökonomisch und kulturell auch hinzufügen müssen. Wir haben dann leider Gottes politisch nicht rechtzeitig die Folgerungen gezogen, die man hätte ziehen müssen, nachdem wir uns also, sagen wir mal, etwas souveräner selbst verwalten konnten und nicht nur unter dem Kommando der Besatzungsmacht standen, haben wir praktisch das nach stalinischem Vorbild unter Ulbricht und auch unter seinen Nachfolgern fortgesetzt, sodass wir jetzt nicht nur in eine ideologische und politische Krise gerutscht sind, sondern auch noch in eine ganz furchtbare ökonomische Krise. Und die werden wir nur überwinden können, wenn wir natürlich die Hilfe, unsere eigene Kraft wieder entwickeln und die Hilfe in Anspruch nehmen, wo man sie bekommen kann. Da muss man nur aufpassen, dass wir uns dabei nicht als arme Verwandte in eine Wohlstandsgesellschaft einkaufen lassen. Wir wollen schon erstmal dafür sorgen, dass wir wieder Partner werden, die respektiert werden. Und dann kann man, so wie Motrow das sehr gut formuliert hat, ich glaube, Motrow ist ein sehr guter Mann, im Moment wüsste ich überhaupt keinen besseren für dieses Amt jedenfalls, der davon gesprochen hat, dass wir zu einem Staatsvertrag mit der Bundesrepublik oder mit allen anderen kommen müssen, die bereit sind, mit uns die ökonomischen Probleme zu lösen. Nur müssen wir aufpassen, dass wir uns dabei nicht zu billig auskaufen lassen. Mir sind da Dinge zu Ohren gekommen, dass zum Beispiel der Springer-Konzern jetzt schon begonnen hat, Angebote zu machen, um unsere Medien aufzukaufen. Nun würde ich sagen, auch die Medien können Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich bin absolut dafür, dass unsere Medien mit den Medien anderswo zusammenarbeiten. Aber nun nicht gerade mit dem Springer-Konzern. Denn wenn der Springer-Konzern unsere Verlage oder unsere Presse aufkauft, na dann wird passieren, was der Springer-Konzern seit 30 oder 40 Jahren in der Bundesrepublik macht. Und ich denke, es gibt da noch andere Partner, mit denen man gleich zu gleich auskommen könnte. Im gegenseitigen Interesse und vor allen Dingen im Interesse der Hilfe für uns, um über diese schwierigen Dinge hinwegzukommen.
Es bleibt trotzdem natürlich, wenn Sie die Argumente vorbringen, die mir beispielsweise einleuchten, bleibt ein Fakt zu konstatieren, dass bei großen Teilen der DDR-Bevölkerung, zumal auch unter jungen Leuten, im Moment die Verbitterung, Enttäuschung über diesen Sozialismus dermaßen stark ist,
dass sie gar nicht mehr darüber
reden, dass eben Losungen einfach mal auf Plakaten und wo auch immer auftauchen, keine Sozialismus Experimente mehr mit uns. Was kann man diesen Menschen sagen? Man muss ja ihre Gründe zunächst mal akzeptieren oder zumindest versuchen zu begreifen.
Ja, ich begreife die Enttäuschung unserer jungen Leute sehr gut, weil ich davon ausgehe, dass sie die Geschichte Deutschlands und der Arbeiterbewegung eben unzureichend oder nur falsch kennen, weil sie auch nicht gut genug von uns selbst darüber informiert wurden. Und dennoch meine ich, man muss sich entscheiden, was wir wollen. Wollen wir das Rad der Geschichte zurückdrehen und uns auf das wieder reduzieren, was uns die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft seit ungefähr 200 Jahren vorgemacht hat, wo es eben nicht nur Höhen, sondern auch ganz erschreckende Tiefen gibt? Oder wollen wir an dem Versuch festhalten, dass wir, um es mal in einem Satz zu sagen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen entweder abschaffen oder auf ein solches Minimum zurückdrehen, sodass wir von einer neuen Gesellschaft reden können als Alternative zur bürgerlichen? Ich glaube immer noch an eine solche Möglichkeit, aber vorausgesetzt, dass wir uns jetzt frei machen von den Dingen, die wir uns selbst in den Weg gestellt haben. Also Stalinismus allein ist da nicht das erschöpfende Wort dafür, sondern auch alles, was wir unabhängig davon eben an Fehlern gemacht haben. Bis hin zu solchen Dingen, dass wir eine Bürokratie entwickelt haben, die so teuer ist und völlig unproduktiv ist. Die Bürokratie muss beseitigt werden. Die Bevormundung unserer Betriebe muss beendet werden. Wir brauchen Betriebsleiter, die in Eigenverantwortung entscheiden. Wir brauchen Journalisten, die in Eigenverantwortung nur ihrem Gewissen folgen. Und wenn es dann Fehler gibt, dass der eine oder andere vielleicht mal was Falsches sagt, na großer Gott, das gibt es ja in der kapitalistischen Gesellschaft auch, da hätte ich ja schon 100 Mal zugrunde gehen müssen. Das Richtige wird sich langfristig schon durchsehen. Außerdem, man kann über das Richtige nur streiten, wenn man auch weiß, welche Fehler gemacht werden. Aber Fehler ist ja nun noch was anderes als Verbrechen. Zum Beispiel müssen wir eben die gesetzlichen Dinge so steuern, dass Korruption und Bereicherung auf Kosten des Volksvermögens unmöglich gemacht wird. Und da kann zum Beispiel der Journalismus, deshalb ermutige ich alle Jungjournalisten insbesondere, vieles aufdecken, um rechtzeitig jeden Machtmissbrauch, jeden Diebstahl oder jede Korruption rechtzeitig aufzudecken, damit man sie bekämpft und beseitigen kann. Wer durfte denn in der Vergangenheit darüber berichten, dass sich der Herr Stoff da Luxushäuser bauen lässt, die er ja eigentlich gar nicht nutzen kann? Nicht? Niemand durfte darüber berichten. Wenn es einer gewacht hätte, dann wäre er über Nacht verschwunden. Oder wer durfte berichten über solche Sauereien, dass ein Gewerkschaftsführer sich da ausgerechnet im Naturschutzgebiet 2000 Hektar als privates Jagdgewehr einzäumen lassen darf? Und das haben sich die Arbeiter gefallen lassen müssen, weil sie es entweder nicht gewusst haben oder gar nicht für möglich hielten. Und so gibt es tausend andere Dinge. Und ich nehme an, wenn wir das konsequent und radikal beseitigen und wenn wir alle verantwortlichen Funktionen in Wirtschaft, Kultur und Politik nicht abhängig machen von einem Parteibuch, sondern nur von der Qualifikation unserer Menschen. Und wir haben genug gute Leute in unserem Land, mindestens so viel wie alle anderen Länder der Welt. Wenn wir denen die Verantwortung übertragen, denen die Machtposition geben, dann werden wir nach einer gewissen Zeit, das geht natürlich nicht in 3 Monaten, sondern das wird vielleicht 3 bis 10 Jahre dauern, diese Krise überwinden können. Ich möchte noch daran glauben und halte an diesem Prinzip Hoffnung, worüber ja der Ernst Bloch ein dickes Buch geschrieben hat, was wir mal im Aufbauverlag verlegt haben, nach wie vor fest. Die ganze Welterfahrung bestätigt das eigentlich so. Und dass der Kapitalismus eine Epoche in der gesellschaftlichen Entwicklung ist, so wie es vorher der Feudalismus und noch früher die Sklaverei war, darüber sind sich ja die Weltgelehrten längst einig. Und diese Fehler, die wir gemacht haben und diese Krise, darf uns das nicht vergessen lassen. Die Frage ist nur, wie die sozialistische Welt aussehen soll. Sogar Thomas Mann, ich erinnere nur daran, der nur ganz bestimmt kein Kommunist war, sondern ein großer Spross des deutschen Bürgertums, sagte selbst in seinen Essays, langfristig wird die Welt sozialistisch sein. Ich weiß nur nicht, ob das sozialistisch so zu verstehen ist, wie es zurzeit in der Sowjetunion praktiziert wird. Wahrscheinlich nicht. Und wenn das Thomas Mann sagt, der nun wirklich ein großer Geist war und ganz bestimmt kein dogmatischer Kommunist, dann muss doch da etwas dran sein. Ich glaube schon, dass es die Zeit vorbei ist, wo die Partei noch den Alleinanspruch auf Weisheit und Machtausübung erheben kann. Und da kann man sogar nachweisen, dass sogar unsere Klassiker das schon so verstanden haben. Die Luxemburg sagte, die Freiheit ist auch die Freiheit der Andersdenkenden. Dieser berühmte Satz, den wir ja immer so entweder vergessen oder unterschlagen haben. Und wir haben jetzt eine Zeit erreicht, wo wir den Andersdenkenden die Freiheit des Mitwirkens, des Mitentscheidens, des Mitregierens geben müssen. Ob wir da immer nur rein friedfertige Diskussionen führen, lasse ich dahingestellt. Wahrscheinlich gibt es da harte Auseinandersetzungen. Aber warum müssen wir uns davor fürchten? Im Gegenteil, vielleicht hilft uns das am schnellsten, über diese Krise hinwegzukommen. Und ich würde sagen, alles, was sich heute artikuliert, ob das Neues Forum heißt oder wie auch immer, denen muss man das Recht zugestehen und die Möglichkeit, sich frei zu artikulieren. Und man muss ihnen auch die Möglichkeit des Mitregierens geben. Sonst ist nicht mehr zu machen. Wir haben nicht bewiesen, dass wir es allein können. Und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, dass nun endlich der Zeitpunkt erreicht wurde.
Walter Janka, als Sie im Deutschen Theater durch Ulrich Mühe Ihren Text vorstellten, gab es in einer der folgenden Ausgaben des Sonntag ein sehr warmes Wort von Nuria Quevedo an Sie. Und es gab daneben ein Ölbild, was auch die Malerin daneben gesetzt hat, was für mich einen bestimmten Symbolhalt hat. Ich will es kurz beschreiben. Es ist eine rechte Hand, die sich zur Faust ballt und eine linke Hand, die die rechte Hand am Gelenk fasst und zügelt und bändigt. Nehmen Sie dieses Bild als Bild oder als Synonym für Ihr eigenes Leben an? Haben Sie sich vielleicht auch im Interesse der Sache, für die Sie stehen, zu lange gezügelt?
Ja, das ist eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die linke Hand hält die rechte fest. Ich weiß nicht, ob die Malerin das so gedacht hat, aber ich interpretiere das Bild so, weil ich mit der rechten am liebsten denen ins Gesicht schlagen würde, die unsere Weltanschauung, unsere Hoffnungen so enttäuscht haben. Also ich bin längst über die Zeit hinweg, wo ich also unbedingt gewalttätig sein möchte. Ich will es nicht mehr sein, ich bin auch zu alt dafür. Aber symbolisch finde ich diese Darstellung von der spanischen Malerin schon sehr zutreffend. Das ist in etwa meine innere Haltung immer gewesen und sie wird es so bleiben, bis zum Schluss meiner Tage.
Äußerungen von Walter Janka. In der heutigen DT64-Gaststube brachten wir die Aufzeichnung eines Gespräches, das Roland Schneider in dieser Woche mit dem 75-jährigen Kommunisten und früheren Leiter des Aufbauverlages sowie dessen Frau Charlotte führten. Zwei Anmerkungen. Am 4. Januar des kommenden Jahres erfolgt in Berlin die voraussichtliche Kassation des Urteils gegen Walter Janka und weitere Mitangeklagte, die 1957 in einem stalinistischen Schauprozess zu mehrjährigen Haftstrafen unter der Beschuldigung des angeblich geplanten Regierungssturzes verurteilt worden waren. Dieser längst überfälligen juristischen Rehabilitierung ist in den letzten Wochen die moralische in der Öffentlichkeit und die Rehabilitierung durch die Parteikontrollorgane seiner Partei, der SED, vorausgegangen. Zweite Anmerkung. Der Aufbauverlag Berlin und Weimar bereitet für Anfang nächsten Jahres die Herausgabe des zuvor bei Rowohlt erschienenen Bandes Schwierigkeiten mit der Wahrheit vor. Walter Janka selbst beabsichtigt, das auf ca. 30 Kapitel konzipierte Buch seiner Lebenserinnerungen, das unter anderem Titel erscheinen soll, im Verlaufe des Jahres 1990 abzuschließen. Ebenfalls vorbereitet wird die Herausgabe eines Bandes mit Briefen an Walter Janka bzw. an den Rundfunk der DDR, in dem Bürger dieses Landes sich zum Schicksal Jankas und zu eigenen Stalinismuserlebnissen in der DDR-Geschichte äußern.